Psalm 92, Freude am Lob Gottes. Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen deinem Namen, du Höchster. Des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Wahrheit verkündigen. Auf dem Psalter mit 10 Saiten, mit Spielen auf der Harfe. Denn Herr, du lässest mich fröhlich singen von deinen Werken, und ich rühme die Taten deiner Hände. Herr, wie sind deine Werke so groß, deine Gedanken sind sehr tief. Ein Törichter glaubt das nicht, und ein Narr begreift es nicht. Die Gottlosen grünen wie das Gras, und die Übeltäter blühen alle, nur um vertilgt zu werden für immer. Aber du, Herr, bist der Höchste und bleibest ewiglich. Denn siehe, deine Feinde, Herr, siehe, deine Feinde werden umkommen und alle Übeltäter sollen zerstreut werden. Aber mich machst du stark wie den Wildstier und salbst mich mit frischem Öl. Mit Freude sieht mein Auge auf meine Feinde herab und hört mein Ohr von den Boshaften, die sich gegen mich erheben. Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein, dass sie verkündigen, wie der Herr es recht macht. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm.
Vielen Dank fürs Vorlesen. Psalm 92. Wir sind ja schon eine ganze Zeit lang in den Psalmen unterwegs und jetzt mal so eine kleine Auffrischung. Welche Psalmen haben wir schon gehört hier als Predigt? Gelesen haben wir vielleicht schon alle, aber welche Psalmen, woran erinnert ihr euch? Psalm 1. 23, letzte Woche, genau, mit vielen Beiträgen, habe ich gehört. Bitte? Psalm 84, der Peter, genau. Psalm 90, der John. Der ewige Gott und der vergängliche Mensch, wenn ich mich recht entsinne. 42, 43, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser. Psalm 51, da ging es um Buße, vor 14 Tagen. Ja. Psalm 119 hatten wir noch. Ja. Der wurde gar nicht ganz vorgelesen, habe ich gehört. Nur ein Abschnitt. Das Lob auf Gottes Wort. Psalm 130, aus der Tiefe schreie ich zu dir, darüber hattest du gepredigt. Ja. Und der Christian hatte schon einen Hinweis gegeben am Anfang, es gab noch einen ganz am Anfang, Psalm 3, Herzensfrieden in Notzeiten, 119, genau, das Lob Gottes, darüber hat der Gerhard. Hat er auch angeregt, den auswendig zu lernen? Ich weiß gar nicht. Ja. Also, wir haben schon ein bisschen durch und ja, es gibt ja viele Lobpsalmen und ich habe gedacht, nochmal so, nachdem vor 14 Tagen Buße dran war und das ist auch wichtig, oft auch vor dem Lob ist es doch schon nochmal aufgefordert werden zum Lob und ich muss sagen, ich verbinde diesen Psalm auch schon bis in die Kindheit hinein mit einem Lied, das ist ein köstlich Ding, ja, ich habe extra auch den Luthertext genommen, dem Herrn zu danken. Aber oben drüber steht ein Psalmlied für den Sabbattag. Und da habe ich gedacht, das ist auch ein Geschenk, Sonntag zu haben. Alle 7 Tage Pause. nicht für alle, manche müssen auch arbeiten, aber insgesamt, wir haben so viel frei heute, dass wir uns hier versammeln können. Und das war ja auch der Sinn vom Sabbat. Das Volk Gottes begegnet seinem Gott. Zeit für ihn, Zeit miteinander. Und dafür hat jemand ein Lied gedichtet. Wir wissen gar nicht wer, aber er hat sich natürlich gleich erinnert, es ist ein köstliches Ding. Und daraus habe ich auch die Überschrift abgeleitet, aus dem Anfang und dem Schluss, so wie eine Klammer. Gott loben ist gut und tut gut. Bisschen eckig, aber vielleicht kann man sich's merken. Gott loben ist gut und tut gut. Der Marius hat es eben schon gebetet. Mit einem Loblied morgens wach zu werden, ist anders, als wenn man mit Sorgen wach wird. Das ist ein Riesenunterschied. Es ist ein köstliches Ding. Es ist wirklich was Gutes, was Schönes. Und erst hat man den Eindruck, der Psalmbeter bleibt im Abstrakten, einfach eine Abhandlung, aber ja, und sagt, dem Herrn zu danken und Lob singen deinem Namen. Und schon ist er beim Du. Und da merkt man, die persönliche Beziehung ist da, er kennt seinen Herrn, er spricht ihn an und er sagt, es ist nicht nur der Herr, sondern es ist der Höchste. Über ihm ist nichts und niemand. Und für uns ist das schon so selbstverständlich, dass er auf der einen Seite der Allerhöchste ist, der Schöpfer aller Dinge, der Ewige, der unendliche Gott und auf der anderen Seite unser Vater, mit dem wir reden können, wie Kinder mit ihrem Vater, den wir anbetteln können, den wir Tag und Nacht können wir dahin kommen. Und das ist wirklich, wirklich großartig. Und wir haben ja ganz bewusst schon so viele Loblieder gesungen, weil wir natürlich nicht in diesen Text mit dieser Aufforderung hineinstarten wollten, ohne das schon getan zu haben. Ja, nicht, dass alle hier sitzen und denken, wann singen wir endlich ein Loblied, weil wir werden ja jetzt dazu aufgefordert. Sonst müssten wir jetzt sofort die Predigt unterbrechen und müssten wieder ein Loblied singen. Da weiß ich nicht ganz, wie wir mit der Zeit hinkommen. Aber wir haben ja schon einiges zum Lob Gottes gesungen. Und das ist gut. Und es hat wieder mein Herz erfreut, mit euch zusammen zu singen. Des Morgens deine Gnade. Und des Nachts, Luther übersetzt deine Wahrheit. Aber ich habe hier die Treue genommen, weil das ist die Hauptbedeutung. Und das gibt einen schönen, ja, diesen Parallelismus hat der Gerhard uns ja erklärt, dass der in den Psalmen sehr oft drin ist, auch hier dem Herrn zu danken, deinem Namen zu singen und dann morgens die Gnade, nachts die Treue. Und wenn wir da ein bisschen reindenken, morgens und abends, nachts, das umfasst natürlich den ganzen Tag. Es gibt immer Grund, Gott zu Lob singen und Gnade und Treue. Wenn wir an Gottes Gnade denken, was fallen uns da für Gründe ein, Gott zu danken? Das Erste, was mir jetzt in diesem Zusammenhang eingefallen ist, Gnade ist für mich immer gleich Jesus. Er ist zur Gnade geworden, schreibt der Johannes. Jesus selbst als Person ist zur Gnade geworden. Aber die Gnade ist ja ein recht großer Begriff. Wir haben gerade diese Woche noch drüber nachgedacht. Und manchmal hilft es, sich so ein paar Attribute davor zu setzen. So die rettende Gnade, das ist vielleicht meistens das Erste, was uns einfällt. Jesus ist am Kreuz gestorben, damit wir gerettet sein dürfen, damit wir eine Gottesbeziehung haben können. Aber es gibt dann auch die erziehende Gnade. Es gibt die Gnade, die uns, in der wir stehen, schreibt Paulus im Römerbrief. Es ist die rechte Gnade, in der ihr steht. Da scheint das wie ein Raum zu sein, in dem man sich befindet. Und manchmal kann man das wirklich so empfinden, dass man wirklich merkt, so, jetzt bin ich umhüllt von Gnade. So richtig eingehüllt wie ein kleines Kind in einer, oder auch große Kinder, in einer warmen Kuscheldecke, wenn es jetzt wieder Herbst wird. Manche haben die schon rausgeholt. die Gnade. Da gibt es die heilende Gnade, die unsere zerbrochenen Herzen und unsere vielen Nöte immer wieder anrührt und uns wohltut. Und da gibt es die vollendende Gnade. Eines Tages in der Gegenwart Jesu werden wir vollendet. Das finde ich einen der faszinierendsten Verse. Das sieht man auch seine Macht, die Macht des Höchsten. Da steht im Johannesbrief, steht, wenn wir ihn sehen, in dem Moment werden wir, wie er schon ist. Das ist eine gewaltige Aussicht der vollendenden Gnade. Seine Macht ist so stark, dass wir, egal wie wir da hinkommen, irgendwie sind wir immer unvollkommen, aber in dem Moment ist Jesu Macht, auf unser, sein Einfluss auf uns so gewaltig, dass wir werden, wie er ist. Nicht er wie wir, sondern wir wie er. Seine Gnade. Und da kann man morgens und vormittags und mittags und nachmittags und auch nachts von reden. Wenn man mal nachdenkt über seine Gnade und was das Wort Gottes über seine große Güte und Gnade sagt. Und das gäbe natürlich mehr wie eine Predigt. Und seine Treue. Da steht auch glatt weg in seinem Wort, sind wir untreu, dann watscht er uns ab. Nee, steht nicht da. Sondern so ist er doch treu. Er hat versprochen, seine Kinder an sein gutes Ziel zu bringen. Er ist treu. Er hat versprochen, keine zweite Sintflut auf diese Welt zu schicken. Es mag mal heftig regnen, es gibt einen Hurrikan, aber es gibt keine zweite globale Flut und so weiter. Er hat gesagt, er liebt diese Menschheit und hat Jesus geschickt. Und daraus gibt es Grund, fröhlich zu singen. Wir haben eine ganze Reihe Loblieder gesungen, aber es gibt mehr davon. Es gibt ganze dicke Bücher voll. Das hat mich mal sehr erstaunt. Ich war mal, Anfang der 90er Jahre war ich einmal in Novosibirsk in einer russischen Gemeinde und da merkte man, die waren sehr gerne zusammen und die haben sehr gerne gesungen. Die hatten ein Liederbuch mit 1200 noch was Liedern drin. Und dann habe ich so, ich konnte das ja eh nicht lesen, habe nur gemerkt, das sind sehr viele, das ist dick, ist dick und hat ganz viele Lieder. Und ich frage ihn, wie viel singt ihr denn so davon? Alle. Sie singen alle. 1200 Lieder, natürlich, ja. Die singen. Und das hat mich dann doch ein bisschen erstaunt, weil wir hatten zu Hause ein Liederbuch so von 200 irgendwas und wir haben nicht alle gesungen. Die hatten 1000 mehr und haben alle gesungen. Das hat mich dann doch, ist hängen geblieben. Einfach, er war begeistert, ja, die singen sie alle. Und so kommt mir das hier auch vor. Auf dem Psalter mit 10 Seiten, im Original heißt das auf dem Zehnseit. Ich kenne das Instrument nicht, aber das scheint mir so die erste Form des Klaviers zu sein. Wie viel hat ein Klavier heute, wie viele Seiten? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, mehr als 10, das weiß ich. Klavier und Gitarre, Querflöte und Quetschen, E-Bass und Schlagzeug, Zither, Mundharmonika oder wie heißt das? Fotzenhobel, ja, oder? Wie ist das? Das Fotzhobel. Orgel, was spielen wir sonst noch so für Instrumente? Gibt es noch etwas, was nicht? Flöte, Mandoline, Ukulele, Trompete. Bitte? Simpel. Okay, die Cinön. Ja. Was auch immer für Instrumente, was auch immer. Ja, zum Lob Gottes dürfen die eingesetzt werden. Da gibt es sicher keine Verbote. Du Herr, denn du Herr lässt mich fröhlich singen von deinen Werken. Und dann sind wir wieder beim Inhalt. Wovon können wir singen? Wir können singen, die Werke, da habe ich sofort an die Schöpfung gedacht. Berge und Bakterien können wir besingen zum Beispiel. Ja. Bakterien, also Berge wurden oft besungen, Bakterien kenne ich kein Loblied drüber. Aber ich finde die Tiere, je länger ich darüber höre, faszinierend. Jetzt letzten Monat irgendwann sind sie wieder runtergetaucht zu Titanic und haben festgestellt, die Bakterien leisten ganze Arbeit und zerfressen das ganze Schiff. Da bleibt nichts von. Vorher hatten sie gedacht, da unten, 3000 noch was Meter Tiefe, das liegt dort für die Ewigkeit. Nein, es liegt dort etwas über 100 Jahre, aber es gibt Bakterien in dieser Tiefe, die Stahl auffressen. Ich weiß nicht, wie das geht, aber es gibt sie. Und wer hat sie gemacht? Unser Gott im Himmel. Er wusste schon, irgendwann liegen da so viele Schiffe, ich muss aufräumen, ich mache passende Tierchen, die erledigen das. Klein und effektiv müssen sie sein. Ja. Er macht, hat die Wasser gemacht, Quellen und stille Wasser und wilde Flüsse, Wasser und Wüste, Sterne und Schallwellen, Affen und Äpfel, Menschen und Murmeltiere. Die haben wir diesen Sommer gesehen. Da in der Nähe vom Aachensee halten die beiden sich auf. Täler, ihr kennt dieses Tal? Nö, das ist hier unser Tal. Die flache Spitze, da ist das Rennfeld. Genau. Ein Blick vom, also wenn man bei uns hinterm Haus den Berg hinaufgeht und oben das so eine Runde, da hinüber ist das fotografiert. Ist ein bisschen blass, aber das ist bei uns und es ist schön. Ja. Jetzt die Summe der Häuser hat Gott nicht gemacht, aber dieses Tal hat er erschaffen. Das haben nicht wir erschaffen. Die Mürz wurde wahrscheinlich begradigt und es wurde entsumpft irgendwann mal. Ja, die Menschen haben da auch schon mitgemacht, aber das Rennfeld, da haben wir alle miteinander nicht viel zu beigetragen, dass das da steht. Da sind sie nochmal, die Murmeltiere, faszinierende. Haben da rumgepfiffen und wir haben immer geschaut, wo sind sie denn? Ja, bis endlich, dann hat der Maris sie erblickt. Und Gott hat das alles geschaffen. Und ein weiteres Werk, eines, was er geschaffen hat, ist seine Gemeinde. Darüber habe ich auch gestaunt. Wir waren ja jetzt länger nicht da und sind froh, wieder hier zu sein. Aber wir hatten auch eine Menge Begegnungen in der Zeit. Letzte Woche waren wir in einem Gottesdienst in Wölmersen. Ich weiß nicht, wer schon mal dort war. Das ist ein Dorf im Westerwald. Und Gott hat geredet. Gestern vor einer Woche waren wir in Hamburg in einer Gemeinde und Gott hat geredet und Geschwister waren zusammen und es war eine gute Gemeinschaft. Bei einer Hochzeit waren wir dort. Heute vor 14 Tagen waren wir in Husum, das ist so knappe dreiviertel Stunde südlich von Dänemark, in einer Gemeinde und haben Geschwister getroffen und haben uns da zu Hause gefühlt und Gott hat geredet. Und vor 3 Wochen waren wir im Westerwald, in meiner Heimatgemeinde, und hatten eine frohe Gemeinschaft und haben Geschwister getroffen, Gotteskinder getroffen. Und ich denke, ja, ich weiß, Gott hat geredet. Und vor 4 Wochen waren wir in Innsbruck, in der Gemeindekirche im Kino, und haben Geschwister getroffen und Gott hat geredet. Es ist schön. Mit Gottes Gemeinde und Gottes Familie. Und wir waren ja jetzt nur im deutschsprachigen Raum, aber da verstehen wir uns halt besser. Ja? Herr, du lässt mich fröhlich singen. Wir haben auch überall fröhlich gesungen, bei all diesen Anlässen. Und zwischendurch auch noch. Unterwegs im Auto haben wir gesungen. Wir haben auch mal geschwiegen, aber wir haben auch im Auto gesungen. Es gibt ja Loblieder vom USB-Stick, von CD. Ich rühme die Taten deiner Hände. Da habe ich gedacht, was ist nochmal das Besondere? Es ist natürlich wieder ein Parallelismus, die Werke und die Taten seiner Hände, aber vielleicht denken wir bei den Taten seiner Hände nochmal aus der Schöpfung mehr heraus. Gott hat sein Volk damals, jetzt für die Leute, die das damals gelesen haben, aus Ägypten gerettet. Er hat ihnen Manna geschickt. Aber wir denken sicher auch an Jesus. Jesus hat mit seinen Händen Kranke geheilt. Er hat Dämonen ausgetrieben. Er hat den Sturm gestillt mit seinem Wort. Er hat Tote aufgeweckt. Er hat Menschen angerührt. Und er tut auch heute noch, was er will, wo er will. Und ich rühme die Taten deiner Hände, da musste ich auch an die ausgereckten Arme von Jesus denken und dass er sich an diese Hände ans Kreuz hat schlagen lassen. Er, dieser große Schöpfer, macht sich völlig ohnmächtig, wie es scheint, dass er darin den großen Sieg erringt, war erst noch nicht zu sehen. Aber es ist eine Tat seiner Hände, dass er sich da annageln lässt für uns. Annageln hat lassen, muss ich richtig sagen. Damals ein Opfer für allemal. Damit wir nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben und damit wir sein Erlösungswerk wieder besingen können, haben wir vorher schon gemacht. Denn er bekommt die Ehre dafür, die gehört ihm. Das steht ja in der Offenbarung schon so. Er wird besungen in alle Ewigkeit und dann wird das begründet. Denn er hat mit seinem Blut Menschen für Gott erkauft. Das hat niemand sonst, nur Jesus Christus, niemand zweiter. Und das ist der Grund auch dort, warum er die 7 Siegel von diesem versiegelten Schriftroller öffnen darf. Weil er das getan hat. Dieser Kreuzestod und die Auferstehung ist einmalig in der ganzen Weltgeschichte und darüber hinaus. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Da ist die Erlösung geschehen. Da ändert sich die Geschichte. Und das können wir besingen. Das wusste der Psalmdichter damals noch nicht so genau. Aber er hat das schon mal so indirekt. Die Werke, ich rühme die Taten seiner Hände. Herr, wie sind deine Werke so groß, deine Gedanken sind sehr tief. Und wenn wir ein bisschen hineindenken, ja, Gottes Gedanken sind sehr tief. Dass der Vater, der Schöpfer aller Dinge, seine Geschöpfe so sehr liebt, dass er seinen einzig himmlischen Sohn auf die Welt schickt, damit er Mensch wird. Und dass der für die Menschgeschöpfe stirbt, damit die Gottes Kinder werden sollen, das sind schon sehr tiefe Gedanken. Das sind geniale Gedanken. Darum feiern wir hier Gottesdienst. Deshalb sind wir hier. Und sie sind großartig. Und jetzt kommt eine Tragik mitten im Psalm. Ein Törichter glaubt das nicht. Und ein Narr begreift es nicht. Und ich habe gedacht, damals, mitten im Gottesvolk, ein Törichter glaubt das nicht. Ein Narr begreift das nicht. Und das ist damals wie heute. Es ist echt eine Tragik. Viele Menschen um uns herum glauben weder an den Schöpfer noch an die Rettungstat von Jesus. Weder an die Werke noch an die Taten Gottes. Und das ist tragisch. Es gibt immer noch viele Menschen, die das nicht glauben und daher auch nicht begreifen. Und er sagt, das ist so, nur damit sie vertilgt werden für immer. Das ist erschreckend. Der Gedanke ist erschreckend. Da bleibt einem das Lob erstmal im Halse stecken. Eine große Zahl von Menschen, nur damit sie vertilgt werden für immer. Nur wissen wir, Gott sei Dank, es muss ja nicht so bleiben, dass die Menschen so denken. Es gibt ja die Möglichkeit, noch immer umzukehren, neu zu denken. Und ich weiß von einem erwachsenen Mann, der hat begonnen, die Bibel zu lesen. Und man hat ihm natürlich, wir hatten ihm auch empfohlen, Neues Testament beginnen. Aber er hat auch vorne begonnen. Und die Schöpfung. Und er hat an der Schöpfung, hat er gekaut. Und er hat gemerkt, wenn er das akzeptiert, Gott sprach und es stand da. dann glaubt er wirklich an den Allmächtigen. Das war für ihn so ein Knackpunkt. Wer das kann, der kann alles. Das war so sein Zusammenhang. Ja, wer sich hinstellen kann und sagt, Licht, boom, ist Licht. Ja, Erde, wupp, ist die Erde. Wer das kann, der kann alles. Wenn ich dadurch bin, dann glaube ich den Rest auch. Da gibt es nichts mehr, was soll den aufhalten? Und er hat schon dann auch noch die Rettungstat Jesu verstanden. Aber er hat wirklich das Werk Gottes, die Schöpfung und die Taten, die Rettung, und er ist durchgedrungen zum lebendigen Glauben. Und er ist nicht dabei geblieben, das nicht zu glauben, sondern er ist zum Glauben gekommen. Und das war schön. Und hier die Gegenüberstellung, aber du, Herr, bist der Höchste, das zweite Mal in diesem, der Höchste. Du bleibst ewiglich. Dass Menschen das hier nicht glauben, verändert nichts an Gottes Existenz, an seinem Wesen, an seiner Ewigkeit. Die bleibt davon völlig ungerührt. Und wenn alle Menschen das nicht glauben, das hat keinen Einfluss letztlich auf seine Existenz und sein Wesen. Gott ist größer. Und wir werden natürlich hier auch, ich wurde sehr stark an zwei Psalmen erinnert, deshalb habe ich die vorher auch nochmal so aufzählen lassen. Psalm 1, ja, so die Gegenüberstellung, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, der wird hier ja auch geschildert, sondern hat seine Lust am Gesetz des Herrn, an den Weisungen Gottes. Und auch Psalm 90, der ewige Gott, der vergängliche Mensch, aber auch die viele Weisheit im Psalm 119. Ja, wir merken, die Psalmen sind ja alle mit oder viele miteinander verwoben. Gott ist der Höchste. Denn siehe, deine Feinde, Herr, und jetzt spricht er über die Feinde, über die, die Gott nicht mögen, spricht er mit Gott über die. Siehe, deine Feinde werden umkommen, alle Übeltäter sollen zerstreut werden. Ja, das schreibt schon Psalm 1. Letztlich, wie das Spreu verweht, so sind die nicht mit Gott leben, die gegen ihn sind. Und, ja, aber mich, und jetzt die Gegenüberstellung, aber mich machst du stark wie den Wildstier und salbst mich mit Öl. Was ist da mit dem Wildstier? Ich denke, es ist einfach ein Bild für seine Stärke, die er nicht in sich hat, sondern die er hat, weil Gott ihn beschenkt, weil er gottesfürchtig ist. Und wir haben eine Stärke in uns, die haben wir nicht aus uns, sondern weil wir in Verbindung, in persönlicher Verbindung mit Gott stehen. Wenn uns die Kraft fehlt, wir können ihn anrufen. Wir brauchen jetzt Kraft, emotionale Kraft, innere Stärke, Trost, Weisheit, was auch immer. Selbst mit frischem Öl ein Hinweis auf den Heiligen Geist. Mit Freude sieht mein Auge auf meine Feinde herab und hört mein Ohr von den Botschaften, die sich gegen mich erheben. Habe ich Mühe, das nachzuvollziehen, muss ich sagen. Vielleicht geht es euch auch so. Mit Freude auf die Feinde herabsehen? Nein, wir lernen natürlich, wir sind demütig und geduldig. Warum empfindet der Psalmist so? Nur wusste er natürlich noch nichts von der Bergpredigt. Die kannte er noch nicht. Ja? Wo Jesus die Feindesliebe lehrt. Die Feindesliebe war auch schon im Alten Testament, aber er hatte nicht so, war nicht so präsent. Das Erste ist, weil er sich sicher fühlt, weil er in Gott geborgen ist. Wir wissen ja nicht, wer das hier schreibt, aber wenn man in eine Lebenssituation hineindenkt, das war jetzt kein abstrakter Feind, sondern anscheinend ein realer Feind. Und dann mit einem realen Feind muss man umgehen. David musste irgendwie mit Saul umgehen und die meiste Zeit ist er geflüchtet vor ihm. Aber manchmal hat er ihn auch konfrontiert mit David, den Saul konfrontiert, mit seiner Sünde, mit seiner Schuld, mit seinem Irrweg. Und dann musste er wieder flüchten. Jetzt kommt noch ein anderes Bild. Das ist uns vielleicht näher und wir können nicht alles bis ins Detail auslegen. Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Wir haben ja hier einen Palmbaum, sehr schön grün, ja, extra als Musterexemplar da. Vielleicht gibt es auch noch ein paar größere Palmbäume. Er wird aufwachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Jetzt habe ich hier zwei Bilder, ein Palmbaum, so von unten nach oben. Palmbäume sind ja eine besondere Art Bäume, die wachsen nur aus dem, oben aus dem Palmherz in der Dicke. Die, also diese Sorte wächst später, nicht, wird nicht mehr dicker wie unsere gewöhnlichen Bäume. Ich habe mich jetzt gerade noch mal ein bisschen informiert. Also eine Buche, so eine hohe Buche, kann schon 15 Jahre alt sein. Das ist ein Unterschied. Ja, vorher hat er, haben wir schon im Psalm gehört, der Gottlose ist wie Gras. Gras wächst in einem Sommer auch so hoch. Nicht mal im Sommer. Einen guten Monat, anderthalb Monat. Eine Buche braucht 15 Jahre dafür. Das kann man überlegen. Ist man lieber eine Buche oder lieber Gras? Das Gras ist allerdings nicht so beständig. Ja? Die Buche, die schönen dicken Buchen, die hier rumstehen, die sind alle über 100 Jahre alt. Und eben so ein Palmbaum, der wächst eben, erst bleibt er klein, dann die Blätter, und dann wächst er nur noch in den Blättern, in die Breite, und in die Länge wächst er weiter. Die Dicke bleibt wohl so. Und diese Zeder, das ist der Inbegriff von Stabilität und auch von schönem Holz. Weiß jemand, wo diese große Zeder steht? Die steht in der Steiermark. Größte Zeder Österreichs, in Straden, Südoststeiermark. Da steht die auf dem Kirschkogel oben. 28 Meter hoch, größte Zeder, Atlaszeder in Österreich. Ein Beispiel für eine recht alte, dauerhaft stehende Gewächs. Und ja, die sind gepflanzt, schreibt er hier, die sind gepflanzt, sind im Haus des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Ein Beispiel für Vitalität, für Langlebigkeit. Grüne Bäume, kraftvoll, saftvoll. Das ist das, wie der Gerechte, und der Gerechte ist ja der Inbegriff für den, der auch Gott lobt. Und jetzt noch ein Gedanke, wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. Natürlich, auch die Gerechten werden älter und man wird schwächer. Das merke ich schon. Das heißt schon, Jessica, das ist ja ein alter Mann mit grauem Bart, oder? Ja, recht hast du. Je nachdem, wie man drauf schaut. Also, Ellen wird heute 80 und ja, das ist für mich schon noch ein weiter Weg. Ja. Aber ich merke, wenn ich 4 Stunden am Stück Auto fahre, bin ich früher ausgestiegen. Das hat überhaupt keine Bedeutung. Jetzt könnt ihr froh sein, dass ihr mich nicht beim Aussteigen seht. Da ist man doch steif geworden in den 4 Stunden. Ich weiß, man soll alle 2 Stunden eine Pause machen. Ich übe noch. Das wird noch. Ich sehe das schon kommen. Ja. Wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. Und da bin ich sicher, das geht um das innere Wesen. Denn hier im nächsten Vers, um zu verkündigen, wie der Herr es recht macht. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Blühen und fruchtbar wurde ich natürlich an die Frucht des Geistes erinnert, die in einem Menschen wächst. Und ich wurde bei diesen letzten Versen auch an meine Oma erinnert. Meine Oma hatte durchaus kein leichtes Leben. Sie hatte aber zu ihrem Begräbnis schon relativ, nicht früh, aber doch im Alter, hat sie einen Vers ausgewählt. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Der sollte der Text sein. Und das war ein Teil von ihr Leben. Sie hatte 5 Kinder und ein Sohn ist mit 25 verstorben und meine Mama ist mit 32 verstorben. Also sie hat 2 ihrer 5 Kinder weit überlebt. Und das war richtig hart. Und sie hat das nicht verschwiegen. Gott legt uns eine Last auf. Aber der Teil 2, das war ihre Hauptbetonung. Aber er hilft uns auch. Und wenn ich zurückdenke an gerade diese Großeltern, dann war eigentlich das Loblied, das war etwas, was dieses Haus und die Begegnungen dort prägten. Nicht immer, aber insgesamt war es das Loblied. Gott loben ist gut und tut gut. Ein Lied, was mein Opa immer und immer wieder gewünscht hat und was wir dort zusammen gesungen haben, viele Sonntagnachmittage, stimmt zu Gottes Ehren froh ein Loblied an. Sagt es allen Menschen, was er uns getan. Der von eigenen Wegen brachte uns zurück, gab uns Heil und Segen, unverdientes Glück. Hört die frohe Botschaft, Jesus Christus kam. Liebe unermessen nahm sich unsere an. Und das haben wir gesungen. Und das war die Botschaft. Das Loblied blieb, auch wenn Schweres da war. Und viele andere Lieder, wenn ich jetzt habe ich gerade begonnen und schon kommt ein Lied nach dem anderen, was der Opa sich gewünscht hat und was wir miteinander gesungen haben. Um zu verkündigen, wie der Herr es recht macht, er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Das heißt nicht, dass wir alles verstehen. Aber diese Glaubensaussage am Schluss dieses Psalms, das war auch ein Grund, warum ich den ausgewählt habe. Wir haben ja freie Auswahl. Dieser Schlusssatz, dieser Blick darüber hinaus, kein Unrecht ist an ihm. Gott ist gerecht. Das ist eine der Kernaussagen in der ganzen Bibel über ihn. Jetzt haben wir da manchmal Probleme mit. Aber er ist gerecht. Kein Unrecht ist an ihm. Er ist der Fels. Er ist die Festigkeit meines Lebens. Gott zu loben ist gut. Und es tut gut. Es hat vorher gut getan, miteinander Gott zu loben, ihm zu singen. Morgens mit einem Loblied aufzuwachen. Zwischendurch im Auto ein Loblied zu singen. Vielleicht vom Radio auf was anderes zu wechseln. Da kommen nicht, soweit ich weiß, sind da nicht so viele Loblieder. Und wenige, die unseren großen Gott verehren. Aber wer noch welche braucht, kann sich bei mir melden. Ich habe reichlich davon. Alte und neue. Gott loben ist gut und tut gut. Ich bete noch zum Abschluss. Lieber Vater im Himmel, dich, den ewigen Gott, zu loben, das ist wirklich gut. Weil du bist gut. Und du, Herr Jesus, sagst, niemand ist gut, außer Gott. Und du bist gut. Danke, dass du auch gut zu uns bist. Wir loben dich dafür. Und es erfreut unser Herz und erfrischt uns und macht unseren Sinn weit und fest, wenn wir dich loben. Danke für dieses Wort, was wir miteinander etwas betrachten durften. Ja, halte es in unserem Herzen, unserem Sinn für die kommende Woche. Danke, dass du da bist bei uns. Amen.